Hallo und herzlich willkommen im Podcast Lasst uns über Depressionen sprechen. Mein Name ist Nikolas Doster und ich möchte mit diesem Podcast meinen Beitrag dazu leisten, psychische Krankheiten, insbesondere Depressionen, weiter in der Gesellschaft als etwas Normales ankommen zu lassen. Ich möchte aufklären und entstigmatisieren. Schreib mir gerne deine Anregungen, Themenwünsche und konstruktive Kritik. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Folge. Herzlich willkommen zu mittlerweile Podcast Folge 22. Ich nehme euch heute mal ein wenig mit meiner eigenen Erfahrung, was Klinikaufenthalte betrifft. Ich möchte aber auch allgemein sagen, was so ein Klinikaufenthalt bedeutet. Wie komme ich denn da überhaupt hin? Was kommt da auf mich zu? Und welche Klinikformen gibt es überhaupt? Und welche passt vielleicht auch zu mir? Und bevor ich jetzt da näher ins Thema einsteige, erst nochmal eine kleine Entschuldigung. Die letzte Podcast-Folge musste ich komplett entfallen lassen. Mich hat ein derart übler Virus oder ein Infekt erwischt, der so hartnäckig war, habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Mir ging es also wirklich gar nicht gut über einige Wochen und ich habe auch immer noch so kleine Restsymptome. Allerdings geht es mir wieder ganz gut, weswegen ich die heutige Folge ganz gut aufnehmen kann. Dann habe ich noch Nachrichten bekommen, auf die ich eingehen möchte. Einmal von der Denise, die gesagt hat, sie ist über meinen Podcast gestolpert, weil sie gerade auch ein bisschen mit sich kämpft und nach Möglichkeiten sucht, sich selbst zu helfen. Der Podcast scheint ihr damit auch ein bisschen Impulse zu geben, sich selbst oder auf sich selbst wieder zu gucken und auf sich selbst zu besinnen. Und es tut ihr sehr leid, dass ihre Familie da drunter leiden muss oder unter den Symptomen, die sie hat, drunter leiden muss. Deswegen liebe Grüße, vielen Dank für deine Nachricht und ich hoffe, du findest da die richtigen Mechanismen für dich, dass du da auch bald wieder rauskommst. Als nächstes habe ich noch eine Nachricht von der Rebecca bekommen, die mit zwei Themenwünschen aufgewartet hat, die ich echt spannend finde. Einmal schreibt sie von dem Thema Depression und Beziehung und wie das gut funktionieren kann. Das finde ich sehr spannend, da habe ich ja meine eigenen Erfahrungen gemacht und ich glaube, das ist auch, ja, also kann eine ganz, ganz krasse Zerreißprobe für eine Beziehung sein, weil Depressive bzw. Menschen, die an einer echten Depression erkrankt sind, ja manchmal wirklich auch glauben, was sie denken und das kann zu echt heftigen Auseinandersetzungen führen. Und dabei gibt's ja die einen, die Angst haben oder das Gefühl haben, zur Last oder zur reinen Last zu werden für den Partner und dem zu viel aufzuladen. Und es gibt dann auch die anderen, die mehr einfordern oder weniger Unterstützung spüren und sich deswegen gereizter fühlen oder unverstanden fühlen. Also da gibt's ganz, ganz viele Blickwinkel. Ist auch ein sehr, sehr tiefes Thema. Vielleicht habe ich mich deshalb auch ein bisschen davor gedrückt. Bisher zumindest. Aber das können wir ja auch ändern. Also ich finde es auf jeden Fall sehr spannend und ich glaube, das kriegt man auf jeden Fall hin, dass wir hier mal eine ganze Folge nur über das Thema Depression und Beziehung bzw. Partnerschaft machen. Und im zweiten Thema fragt sie danach Akzeptanz. Wie komme ich denn dazu, meine Krankheit, meine Schwächen und mich selbst zu akzeptieren? Auch sehr spannendes Thema, weil ich glaube, dass das einer der Grundbausteine ist, den es braucht, um wieder heilen zu können, den aber aus meiner Sicht die allermeisten alleine nicht so gut finden können. Also auch dazu werde ich auf jeden Fall was machen. Liebe Rebecca, vielen Dank für die Vorschläge. Die werden wir noch dieses Jahr garantiert als Folge hören. In diesem Sinne auch nochmal der Aufruf an alle anderen. Ich freue mich wirklich immer über euer Feedback, über Themenwünsche, über konstruktive Kritik. Ich lese alles. Ich schaffe nicht immer alles gleich zu beantworten, aber ich freue mich sehr darüber. Schreibt mir das also gerne. Und wenn ihr irgendwelche speziellen Themen habt, schreibt mir die auch gerne. Wenn ihr nicht gegrüßt werden wollt im Podcast, schreibt es gerne dazu. Ansonsten mache ich das wahrscheinlich immer. Und damit lasst uns doch vielleicht einsteigen in das heutige Thema Klinikaufenthalt. Und hier zu Beginn vielleicht auch mal die Klinikarten erstmal beleuchten. Was gibt es denn für Kliniken? Welche passt zu mir? Was passiert dort überhaupt? Es gibt verschiedene Formen von einem Klinikaufenthalt. Das Ganze kann man stationär machen, also dass ich wirklich in der Klinik mich aufhalte und dort auch übernachte, damit auch eine ganze Zeit vielleicht auch aus meinem Alltag, aus der Familie, aus meinem Umfeld heraus bin. Oder ich kann eine Tagesklinik besuchen. Das bedeutet, ich gehe morgens, wie wenn ich zur Arbeit fahre sozusagen, fahre ich in die Klinik oder gehe in die Klinik, verbringe dort meinen Tag und bin dann abends aber wieder zu Hause. Und dafür gibt es manchmal einfach spezielle Klinikhäuser, die nichts anderes machen, als sich mit psychosomatischen Symptomen oder halt psychischen Krankheiten zu beschäftigen. Das kann man auf der Homepage der Klinik immer ganz gut nachgucken. Gibt es aber auch in einem Krankenhausumfeld, also dass es vielleicht einfach ein, zwei, drei Stationen gibt, die sich mit diesen psychischen Krankheiten beschäftigen und der Rest einfach ein ganz normales Krankenhaus ist, wo jede Form der körperlichen Behandlungen stattfindet. Und als letztes unterscheiden wir jetzt vielleicht noch nach Psychiatrie und psychosomatische Akutklinik. Das wurde ich auch schon öfter gefragt. Also bei einer Psychiatrie liegt der Schwerpunkt wirklich auf Diagnose und Behandlung von psychischen Erkrankungen. Also da steht dann wirklich Depression, Angststörung und deren Auswirkungen psychischerweise im Mittelpunkt. Während eine psychosomatische Akutklinik eher den Fokus darauf legt, was die körperlichen Auswirkungen gerade sind. Also was für körperlichen Symptome wurden durch die psychische Erkrankung ausgelöst und wie kann man das Ganze wieder stabilisieren oder behandeln. Sehr viel tiefer möchte ich jetzt aber nicht einsteigen, weil die Übergänge hier wahnsinnig fließend sind. Wenn du gerade davor stehst oder vor dieser Entscheidung stehst, welche Klinik soll ich hier vielleicht nehmen, dann lass dich wirklich beraten von jemandem, der sich gerade aktuell und vor allem auch mit den Kliniken, die für dich in Frage kommen oder vielleicht in der Region vorhanden sind, sich auskennt oder die Kliniken kennt und dir da einfach bessere Entscheidungshilfen geben kann. Und dann vielleicht noch ganz kurz zu diesem Mythos, dass jeder, der in eine Psychiatrie geht, irgendwo an ein Bett fixiert wird und über Wochen mit Medikamenten vollgestopft wird. Das ist auch nicht der Fall und es darf auch gar nicht einfach so gemacht werden. Zusätzlich findet es in geschlossenen Stationen statt und man muss dafür wirklich eine Gefahr für sich oder für andere, also Gefahr für Leib und Leben darstellen. Und insofern man sich freiwillig in so eine Klinik begibt und seine Symptome behandeln möchte, ist man das ja nicht und deswegen hat man das auch nicht zu befürchten. Ich persönlich habe mich nach langem Ringen, weil ich eigentlich einen Klinikaufenthalt für mich durch meine schwere Episode, in der ich damals sehr, sehr lange war, kategorisch ausgeschlossen hatte, zu einer psychosomatischen Akutklinik entschlossen, einfach weil mir das von mehreren Seiten empfohlen wurde und ich war irgendwann an dem Punkt, an dem ich dachte, jetzt kann es auch nicht mehr schlimmer werden oder es ist schon so lange schlecht, also es hat vielleicht dann doch seinen Sinn. Und deswegen habe ich mir da eine psychosomatische Akutklinik ausgesucht. Wie komme ich denn eigentlich in so eine Klinik? Ja, also da gibt es verschiedene Wege. Einmal natürlich über den Hausarzt auf jeden Fall, über den Therapeuten, vielleicht mit dem Psychiater sprechen. Es braucht meines Wissens eine Einweisung und auch einen Einweisungsbericht, den verlangen die Kliniken vorab. Ich glaube, es geht aber auch, dass man mit der Krankenkasse direkt erstmal abspricht, welche Klinik man sich ausgesucht hat und ob die von der Krankenkasse übernommen wird. Die unterstützen einen dann auch dabei, wie und wann und wo man dann hinkommt. Und sobald das klar ist, kann man dann auch anfangen, schon sich zu bewerben. Ich sage deswegen bewerben, weil es wirklich fühlt sich fast so an. Es gibt eine ganz lange Zeit, die man oft warten muss bei bestimmten Kliniken. In manchen Kliniken braucht es tatsächlich auch so eine Art Motivationsschreiben, warum man glaubt, in der Klinik gut aufgehoben zu sein oder warum man da dort heilen möchte, wie man sich das vorstellt. Aber das klingt jetzt auch schlimmer, als es ist. Und im Fall der Fälle, glaube ich, kriegt man da auch immer Unterstützung, um so ein Schreiben gut erstellen zu können. Ich war damals unterstützt mit Hausarzt, mit Therapeutin, mit Psychiater. Ich habe von allen einen Bericht bekommen und habe mich bei einer bestimmten Klinik beworben, alles abgeliefert, eigentlich relativ zentral. Und ich hatte damals Glück, vielleicht auch aufgrund meines wahnsinnig schlechten Zustandes, bekam ich eine Wartezeit zugeschickt von, ich glaube, gerade mal 7 Wochen. was aber wirklich außergewöhnlich kurz sogar ist. Also die Wartezeit in dieser Klinik war im Normalfall zwischen 8 und 12 Monaten. Und bevor man da jetzt erschreckt, es ist bei ganz vielen Kliniken möglich, einen, ich weiß nicht, wie man es nennt, aber man kann einen Wunsch hinterlegen und sagen, dass man gerne angenommen werden möchte, wenn der nächste Platz frei wird. Also wenn quasi jemand absagt oder wenn jemand früher abreist, dann kann es also sein, dass die Klinik einen früher aufnehmen kann und dann kann es auch wirklich schnell gehen. Da muss man dann allerdings auch bereit sein, dass wenn die Klinik sich meldet, dass man dann innerhalb von vielleicht ein paar Tagen, einer Woche oder so, auch wirklich den Klinikaufenthalt antreten kann. Und das würde ich auch immer abfragen. Also bei jeder Klinik, bei der ich mich beworben habe und vielleicht auch einen Aufnahmetermin bekommen habe oder eine Wartezeit, würde ich immer abfragen, gibt es sowas wie dieses Verkürzungstelefon, so nenne ich es jetzt einfach mal, kann ich dort anrufen und fragen, ob es nicht doch früher einen Platz für mich gibt und ich bin auch bereit, mich da sofort auf den Weg zu machen. Das mit den Wartezeiten, das ist ein absolutes Problem und das ist ja auch in ganz Deutschland eigentlich überall ein Problem, dass man sehr, sehr lange auf eine Behandlung warten muss. Und da sagt jetzt vielleicht der ein oder andere, was soll ich denn in einem Jahr in einer Klinik, wenn es mir jetzt schlecht geht? Ja, das ist natürlich ein Argument. Auf der anderen Seite sage ich, gibt's ja oft diese Angebote, dass man irgendwie schneller oder früher reinkommen kann. Man kann ja auch mit 1, 2, 3 Kliniken im Gespräch sein und schauen, welche den frühesten Platz hat. Und auf der anderen Seite ist es trotz allem, wenn es einem jetzt gerade schlecht geht, am besten so früh wie möglich trotz allem diesen Platz sich zu suchen, weil irgendwann habe ich dann doch oder den Platz oder ich kann doch antreten in dieser Klinik und dann vielleicht Dinge lernen, die es in Zukunft verhindern, dass ich wieder in so schwere Episoden komme oder das Medikament endlich mal richtig eingestellt bekomme. Und ich hatte auch Mitpatienten in meiner Klinik, die wirklich sehr lange gewartet haben und die haben, naja, so ihr Jahr, das sie warten mussten, teilweise einfach mit Höhen und Tiefen oder mit einer ambulanten Therapie überstanden und sind dann in die Klinik gekommen und haben dann an ihren Themen gearbeitet. Nachdem bei mir die Wartezeit dann um war, die ich persönlich nur noch auf der Couch verbracht habe, in der Hoffnung, dass ich dort endlich Hilfe finde oder mir jemand erklären kann, warum ich so schwer an diesen körperlichen Symptomen leide, bin ich zur Klinik gereist, bin damals von meiner Schwester hingefahren worden, ist auch etwas, was ich jedem nur raten kann, der zu einer Klinik fährt, vielleicht auch zum ersten Mal hinfährt, sich eine Begleitung mitzunehmen, dann ist dieses Ankommen auch gar nicht so schwer. Bei mir ist es leider beim Fahren geblieben, weil ich genau in der Corona-Zeit in der Klinik war und da auch niemand mit rein durfte. Aber ich war schon von Beginn an eigentlich eher überrascht darüber, dass alles, was ich mir vorher so ausgemalt habe, wie so eine Klinik aussieht und wie das so abläuft, komplett anders war. Und zuerst mal läuft es ja wie in allen anderen Klinikaufenthalten auch. Es gibt eine Aufnahme, es gibt eine Zimmerbelegung, es gibt vielleicht bestimmte Regeln. Wie ernähre ich mich? Was möchte ich essen? Zu welchen Zeiten gibt's Essen? Wo hole ich das ab oder wann wird das gebracht? Dann gibt's in manchen Kliniken auch Sportpflichten, Therapiepflichten. Und jede Klinik hat auch nochmal so ihre eigenen Sonderregeln zu gewissen Sachen. Und zu der Sport- oder Therapiepflicht möchte ich noch was sagen. Das war meine Angst, dass ich also trotz dieser schweren Belastung, also ich konnte damals nur noch auf der Couch liegen, weil ich körperlich so belastet war, hatte ich Angst, diesen Sport oder diese Therapien gar nicht mitmachen zu können. Und das hat sich aber auch in Luft aufgelöst, weil ich direkt zu Beginn, also bei diesen Aufnahmegesprächen, gerade mit meiner dortigen Therapeutin, die für mich zuständig war, gesprochen habe und sie gesagt hat, ja, wenn du so belastet bist, dann guck einfach, ob es geht und wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Also ich war nicht verpflichtet, dort meine Unterschrift zu leisten, dass ich da war und dass ich das auch jeden Tag hätte machen müssen. Mir wurde das freigestellt und ich glaube, da braucht man sich auch echt keine Sorgen machen. Das sind dort auch erfahrene Menschen, die also zumindest das sehr gut entscheiden können. Vielleicht spornen sie jemanden an oder sie fordern jemanden heraus und sagen, probier es doch wenigstens. Aber wenn es nicht geht, dann geht es auch nicht. Und dann war das zumindest bei mir in der ganzen Zeit eigentlich kein Problem. Dann habe ich sowas wie einen Therapieplan bekommen und Therapieangebote. Der Plan wurde jede Woche vorab an mich ausgehändigt oder verteilt. Und da hat meine dortige Bezugstherapeutin, so nannte sich das, viel Einfluss drauf gehabt, weil die mit mir zusammen einerseits besprochen hat, andererseits aber auf Basis ihrer Erfahrung mir noch weitere Therapiemöglichkeiten eingetragen hat und einfach gesagt hat, ich soll mal den und den Sport morgens machen und die Behandlung am Nachmittag. Und da gab es eben ganz, ganz viele verschiedene Angebote. Obwohl leider bei mir sehr viel aufgrund der Corona-Bedingungen ausfallen musste. Je nach Krankheitsbild gibt es dann natürlich dann auch andere Angebote oder einen anderen Therapieplan, den man hat. Ich war damals in einem Zwei-Bett-Zimmer untergebracht mit meinem Mitbewohner, der also, ich glaube, ganz, ganz selten mit mir mal die gleiche Therapiestunde hatte. Also wir waren immer auf dem Zimmer und haben noch so geguckt, wer hat jetzt was, wer hat wen und was passiert da. Wir konnten uns danach aber auch gut drüber austauschen, ob das was gewesen wäre oder nicht. War manchmal auch ganz lustig, das so zu hören. Und was gibt's da so? Also bei mir gab es Angebote wie therapeutisches Tanzen, es gab eine Kunsttherapie, es gab diesen Frühsport, es gab auch Freizeitangebote, es gab Traumatherapien, Gesprächstherapien, Gruppentherapien, gab auch einfach Meditationsangebote, Yoga, also wahnsinnig viel, das man machen konnte. Vieles war so, dass man eben das im Therapieplan stehen hatte, also ich hatte das zumindest drinstehen, einiges, und wenn ich da nicht hingehen wollte, musste ich das schon mit meiner Therapeutin besprechen, oder wenn es mir einfach nicht gut genug ging, dann habe ich mich entschuldigen lassen, musste dann aber schon auch mit meiner Therapeutin später darüber sprechen, warum ich vielleicht jetzt keinen Morgensport gemacht habe, weil ich einfach zu kaputt war, vielleicht einfach noch körperlich zu belastet, und warum ich vielleicht nicht bei der Traumatherapie war, ne, weil es mir vielleicht einfach dafür zu schlecht ging oder ich mich nicht stabil genug gefühlt habe. Und das ist auch oft eine Frage, weil ich spreche jetzt auch immer von Therapeuten. Gibt es dort auch Psychotherapie in der Form? Ja, also ich muss sagen, anders als ich das jetzt erwartet hätte. Ich dachte, dort ist dann so ganz geballt, findet dort eine Psychotherapie statt oder eine Verhaltenstherapie mit meiner Therapeutin. Das war es aber nicht. Ich hatte mit der Therapeutin eigentlich eher organisatorische Dinge zu klären und was eben in meinen Therapieplan kommt und was nicht. Und alles andere ist eigentlich auf Gruppenbasis passiert. Also die allermeisten Angebote waren gruppentechnisch. Und wenn überhaupt etwas im Einzel stattfand, also im 1:1 Bereich, dann war das sowas wie eine Traumatherapie. Also da, wo es wirklich an die tiefen, krassen Momente des Lebens geht, da ist man dann schon alleine und kann da ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Ich weiß von anderen Kliniken oder anderen Betroffenen, dass es dort eben mehr Psychotherapie gibt, also dass man dort teilweise so 2 bis 3 Psychotherapiestunden pro Woche hat. Ich glaube, sehr viel mehr wird es jetzt dann nicht, weil die müssen ja auch irgendwo bezahlt werden. Also kann mir vorstellen, dass es auch vieles auf Gruppentherapie mittlerweile basiert, weil es eben auch ganz gut funktionieren kann. Kann, nicht muss, habe ich auch beides in der Klinik erlebt, dass je nach Gruppendynamik und je nachdem, wie die Gruppe geführt wird, das besser, schlechter oder komplett katastrophal funktionieren kann. Gibt es dort auch Ärzte oder nur Therapeuten? Also ich kann meine Hand da jetzt nicht für jede Klinik ins Feuer legen, aber ich bin der Meinung, es gibt immer Bereitschaftsärzte oder Ärzte, die zuständig sind. In meiner Klinik gab es 2 Ärzte, die zuständig waren, und das ist ja auch der Vorteil, dass man da auf einem zentralen Fleck alles vorfindet, was man braucht, um sich über Medikamente beraten zu lassen, die ein- oder ausschleichen zu können, um dort gewisse Therapien zu beginnen und sich langsam wieder zu stabilisieren. Also ich würde sagen, ja, ein Arzt ist also immer verfügbar und Pflegepersonal natürlich auch. Was passiert so in den Pausen abends oder am Wochenende? Kommt natürlich darauf an, welche Klinikform man wählt. Also wenn man in der Tagesklinik ist, dann ist man ja abends zu Hause, am Wochenende auch. Wenn man vollstationär in einer Klinik ist, dann kommt es auch so ein bisschen darauf an, was für ein Krankheitsbild man mitbringt. Ob die Klinik Vorgaben das hergeben, dass man nach draußen darf, oder ob das geduldet ist oder nicht oder erwünscht ist oder nicht. Bei uns damals in der Corona-Zeit war es natürlich nicht gewünscht, dass man nach draußen in die Zivilisation geht, aber Spaziergänge und so weiter waren natürlich erlaubt. Ich kann mir vorstellen, dass das heute, nachdem das ja alles gelockert ist oder gar nicht mehr vorhanden ist, wieder so ist, dass man natürlich gerne abends und am Wochenende weggehen kann und zumindest gemeinsam in der Gruppe ein bisschen was unternimmt, sich besser kennenlernt, und so eine kleine Therapie ist das ja auch schon. Was ist mit Besuch? Also soweit ich weiß, ist es mit Besuch eher so, dass das nur auf Anfrage passiert oder an gewissen Tagen von der Klinik vorgegeben wird und ansonsten der Besuch eher nicht einfach unangekündigt kommt. Ja, das hat ja auch mit der Therapie zu tun und mit den Therapiethemen. Die allermeisten Kliniken, die mir jetzt gerade in den Kopf oder in den Sinn kommen, da ist es nicht gewünscht gewesen, dass es eben Besuch gibt innerhalb der Therapiezeit. Telefonieren durfte man, das war kein Problem. Und bei mir war es jetzt speziell, dass die Klinik auch so eine Regel hatte, dass die ersten 10 oder 14 Tage gar kein Kontakt nach Hause stattfindet, sodass man einfach mal sich auf sich wieder besinnen durfte. Aber ich war da auch in der Klinik mit besonderen Regeln. Da gab es auch zum Beispiel Handyverbot in Anführungsstrichen. Also es war vorgesehen, dass man abends so eine viertelhalbe Stunde mal ein bisschen was beantworten kann oder mal telefonieren kann, aber ansonsten sich wirklich nur mit sich selbst beschäftigt und so auch auf seine Grundthemen kommt. Hat mir auch sehr gut getan, muss ich sagen. Ja, und meine Erkenntnisse und entscheidenden Momente in dieser Klinik will ich auch vielleicht noch ein bisschen teilen. Vielleicht kann man da noch was mitnehmen. Also einmal war es so, dass ich in einer Gruppentherapie, also dort in dieser Klinik gab es nur Gruppentherapien, also da eine Therapeutin und ich glaube 7, 8, 9 Patienten, die eben sich zu einer Gruppe getroffen haben, immer so, ich glaube 2 Stunden. Und da gab es eine Familienaufstellung und das fand ich dann sehr spannend. Also jeder, der das jetzt noch nicht miterlebt hat, bei einer Familienaufstellung ist es so, dass Menschen in der Gruppe oder aus der Gruppe ausgewählt werden, die gewisse Familienmitglieder eines Patienten, dessen Familienaufstellung jetzt gerade gemacht wird, eben darstellen sollen. Und derjenige, der die Familienaufstellung wünscht oder der sie bekommt, der ist erstmal außen vor, der guckt sich das von außen an und dann wird er eben zu gewissen Situationen befragt und dann kommen Menschen von außen, die dann zum Beispiel den Vater darstellen, die Mutter darstellen, Brüder, Schwester, Onkel, wie auch immer. Und durch diese Familienaufstellung kriegt man dann manchmal auf gewisse Situationen der Vergangenheit einen ganz anderen Blick. Und trotz, dass mich das nicht betroffen hat, hat diese Familienaufstellung wirklich eine ganz krasse Ausstrahlung gehabt. Also ich habe da wirklich so meine Erkenntnisse für mich und meine Vergangenheit mitnehmen können, obwohl es jetzt eine andere Geschichte auch war, die dort dargestellt wurde. Ich sage immer, allein der Kontakt zu anderen Betroffenen und die Unterhaltungen, die man führen kann, sich endlich mal verstanden zu fühlen in dem, was man sagt. Ich weiß noch, der erste Tag in der Klinik, nachdem wir spazieren gehen durften oder mal raus durften, nachdem die ganze Aufnahme durch war und ich mich mit den, was weiß ich, 5, 6 Leuten, mit denen ich da spaziert bin, einfach stundenlang darüber unterhalten konnte, wie es mir die letzten Monate ging und die mich einfach verstanden haben und von sich selbst die gleichen Geschichten erzählt haben, das hat mir einfach schon mal ganz viel abgenommen, dass ich da nicht der Einzige bin, der nicht mehr zu funktionieren scheint. Ich habe mich auch ganz bewusst für eine Klinik entschieden, nicht im Tagesklinik-Umfeld, sondern ich wollte wirklich weg. Ich wollte in eine stationäre Klinik, so weit weg wie möglich, weil ich einfach aus dem Alltag raus sein wollte. Ich wollte wirklich sehen, was genau ist denn das, was mich zu Hause so stresst oder was mich so kaputt macht, in Anführungsstrichen. Ich wollte aus dem Alltag sein, aus jeglicher Verantwortung sein, um dort wirklich auf mich kommen zu können. Und da ist es natürlich echt gut, wenn man ein ganzes Stück weg ist, vielleicht von der eigenen Region auch. Also ich war circa 3,5 Stunden von meinem Heimatort entfernt, in einer ganz anderen Region, mit ganz anderen Menschen. Ich wurde ja auch hingefahren, ich hätte auch nicht einfach irgendwie wegfahren können. Und das hat mir super gut getan. Für mich war auch eine spannende Erkenntnis, dass ich dort ja alle Menschen, also ich kannte dort niemanden, ganz neu kennengelernt habe und in diesem Gruppenrahmen dieser Gruppentherapie auch immer wieder mal gespiegelt bekommen habe, wie ich auf andere wirke. Das war für mich eigentlich ganz spannend. Da habe ich auch so ganz viele Erkenntnisse mitgenommen für zu Hause, weil ich das so vorher gar nicht wahrgenommen hätte. Die größte Überraschung, glaube ich, war für mich aber das Zweibettzimmer. Ich hatte eigentlich vorher Riesenängste davor, mit jemandem gemeinsam auf dem Zimmer zu sein und sich vielleicht nicht so gut zu verstehen. Ich war aber super froh am Ende, dass ich dann zu zweit war. Also die erste Woche waren wir alle alleine damals, weil es eben Corona-Zeit war und so eine Art Quarantäne stattgefunden hat. Und nach dieser Woche gab es dann den ersten Corona-Test. Und nachdem der negativ ausgefallen ist, durfte man sich dann in die Gruppe begeben. Und eben, man ist auf 2 Bettzimmer verteilt worden. Und ich weiß noch, dass ich mich mit meinem Zimmerkameraden schon von Anfang an super verstanden habe und ich glaube, so viel gelacht habe wie zuvor wahrscheinlich 5 Jahre zusammen gar nicht. Und wie gesagt, ich hatte vorher wahnsinnige Ängste davor, zusammen im Zimmer mit jemandem zu sein. Aber Grüße gehen raus an Manuel. Es waren die schönsten Wochen, die ich lange, lange zuvor nicht hatte. Es war wirklich schön, abends tiefe Gespräche zu führen, zwischendurch auch immer wieder mal einfach zu lachen, wenn irgendwas Lustiges passiert ist oder gemeinsam zum Essen zu marschieren und sich Geschichten zu erzählen, gemeinsam spazieren zu gehen. Ja, also das habe ich tatsächlich die Wochen danach erstmal wieder total vermisst. Einer der wichtigen Bausteine, warum es mir schnell besser ging, war, glaube ich, auf jeden Fall die Ernährung. In der Klinik, in der ich war, wurde speziell zuckerfrei gekocht oder weitgehend. Und da habe ich gemerkt, also ernährungstechnisch hat mir das wahnsinnig gut getan. Ich habe zwar sehr schnell auch viel abgenommen, weil ich manchmal auch gar nichts essen konnte. Es war halt einfach auch eine schwere Zeit. Es ist tatsächlich auch nicht einfach, wenn man an die schweren Themen des Lebens rangeht. Aber es ist nun mal notwendig, sonst kommt man auch nicht raus. Aber ernährungstechnisch war das ein Erwachen für mich, weil ich auch im Nachhinein gemerkt habe, ich muss meine Ernährung ganz anders gestalten, um überhaupt wieder die Basis zu schaffen, dass mein Körper wieder energetisch funktionieren kann. Zusammengefasst muss ich sagen, waren dort wirklich tolle Momente, die ich erlebt habe, die mich auch geprägt haben für mein Leben danach. Insgesamt unter dem Strich kann ich aber auch sagen, und das gilt auch für viele Menschen, mit denen ich so über Kliniken gesprochen habe, dass es jetzt auch nicht das Allheilmittel ist, in eine Klinik zu gehen und zu denken, ich werde dort behandelt und komme geheilt wieder zurück. Das war mir vorher auch irgendwie klar, obwohl ich insgeheim gehofft habe, natürlich, ich komme nach ein paar Wochen zurück und alles ist wieder gut und ich kann wieder funktionieren, so wie davor. Aber diese Einsichten, die ich dort für mich selber hatte, einfach manchmal in der Stille zu sitzen und so auf mich zu gucken, was ich vorher einfach gar nicht fähig war, auch durch die Geschichten vielleicht der anderen, das hat mich weitergebracht. Und ich glaube, dass es mir heute so gut geht, liegt ja wahrscheinlich es ist ein Gesamtpuzzle, sage ich ja immer. Ich habe ein Gesamtpuzzle für mich gelöst und eins der Puzzleteile war dieser Klinikaufenthalt zu vielen anderen, der mir Schlüsselmomente gegeben hat, die dazu geführt haben, dass ich später die besseren Schlüsse ziehen kann. Nichtsdestotrotz kann ich jedem, der schon lange kämpft, dem es wirklich länger schon schlecht geht, der vielleicht auch schon viel versucht hat oder wo die ambulante Therapie irgendwie an ihre Grenzen stößt, empfehlen, einen Klinikaufenthalt auszuprobieren. Denn was man schon sagen muss, ist, dass es vielen, vielen Menschen erstmal auch echt besser geht, weil sie einfach auch mal raus sind aus ihrem Alltag, aus ihrer Verantwortung. Man muss aber trotzdem sagen, dass danach auch dann die richtigen Schlüsse gezogen werden müssen. Also es gibt ja meist irgendwas im Leben, was nicht passt, warum so eine Erkrankung auch immer wieder verschlimmert ausbricht oder zurückkehrt, warum es immer wieder an so eine Burnout-Mauer geht vielleicht. Und die Veränderung muss man dann aber auch leider in sein Leben bringen. Und wenn man das nicht macht, dann kommt es auch immer wieder. Da nutzt dann auch eine Klinik nichts. Es ist aber halt ein Ort, an dem man ganz viel Verständnis bekommen kann. Man hat Mitpatienten, mit denen man sich unterhalten kann, die ähnliche Krankheitsbilder haben oder vielleicht die gleichen sogar. Man kann sich über Medikamente austauschen, über Alltag, wie man sich so Strategien vielleicht aneignen kann, über Skills, was einem hilft bei Panikattacken oder Angststörungen. Es gibt dort auch gebündelt jemanden, den ich ansprechen kann fürs Medikament oder ich kann verschiedene Medikamente probieren, einen ausschleichen und schauen, was hilft mir da besser. All das ist ja im Alltag, in dem ich irgendwie funktionieren will oder muss, ja gar nicht möglich. So eine Aufenthaltsdauer, habe ich vielleicht auch noch nicht gesagt, ist so zwischen 6 und 12 Wochen. Ich glaube, der Standard liegt so bei erstmal 5 bis 6 Wochen und der Aufenthalt wird aber verlängert, wenn man oder wenn die Therapeuten dort wirklich sinnvoll darlegen können, warum es Sinn macht, da noch weitere Wochen in Anspruch zu nehmen. Also vielleicht nochmal zum Abschluss in aller Kürze die Schritte, sich vielleicht mit dem Hausarzt, Therapeuten, Psychiater austauschen, ob ein Klinikaufenthalt angeraten ist oder ob der in Frage kommt. Dann vielleicht die Kliniken auch empfehlen lassen, aussuchen. Dort bitte auf der Homepage nachschauen, passt die Klinik überhaupt zum Krankheitsbild? Auch das kommt immer wieder mal vor, dass das nicht so gut passt. Dann kann man das ja auch nochmal anbringen, so als Änderungswunsch vielleicht. Auf den Webseiten der Kliniken sieht man auch schon, ob und welche Krankenkassen die Kosten übernehmen. Und wenn die eigene Krankenkasse da jetzt noch nicht dabei ist, vielleicht auch noch nicht aufgeben, wenn es dann doch eine tolle Klinik für einen sein kann, dann kann man mit der eigenen Krankenkasse aber auch nochmal sprechen, ob sie das nicht doch in der Ausnahme machen, kommt auch immer wieder vor. Und wenn ich die Klinik dann ausgesucht habe, dann immer erstmal Kontakt mit denen aufnehmen, fragen, was brauchen die alles, alle notwendigen Formulare schreiben oder sammeln, gesammelt schicken und denen auch Bescheid geben und dann, wenn man angenommen wird mit einer Wartezeit, vielleicht auch fragen, ob es diesen Verkürzungsanruf gibt, also ob ich nachfragen kann, dass ich ein bisschen eher in die Klinik komme, falls jemand abspringt oder früher aus der Klinik kommt. Und ja, dann heißt es ein bisschen warten und wenn es dann soweit ist, Sachen packen und los geht's. Wenn ich noch irgendwas Wichtiges vergessen habe, dann schreibt mich gerne an unter info@nikolasdoster.de. Ansonsten, wenn euch der Podcast gefällt, ich freue mich darüber, wenn ihr mir eine Bewertung oder ein paar Sterne da lasst, je nachdem, wo ihr den Podcast hört und ob das da möglich ist. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne, warme, sommerliche Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bitte beachte, dass alles, was hier besprochen wurde, keine allgemeingültigen Aussagen darstellen, sondern auf Basis meiner eigenen Meinung oder derer meiner Gäste beruht. Lass dich im Ernstfall bitte immer von Fachpersonal beraten. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über eine Bewertung des Podcasts bei deinem Podcast-Hoster. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.